Vis-à-vis.
Herr Kahn, Sie haben in Peking die erste nach westlichem Vorbild geprägte Konzertsaison des China National Symphony Orchestra aufgebaut. Sie haben in Helsinki als künstlerischer Direktor gewirkt, in Bern gearbeitet. Was verbindet Sie mit Berlin?
Jeder Kulturschaffende in Musik und Theater kommt regelmäßig nach Berlin. Ich kenne es natürlich als Gast, der auf Stippvisite ist und nicht als jemand, der permanent hier wirkt.
Herr Kahn, Ihre nächste Spielzeit heißt Machtspiele. Das ist das Motto dieser Spielzeit. Ich glaube, das könnte jedes Opernhaus machen. Im Moment mit den politischen Problemen, die wir haben. Wie sind Sie darauf gekommen? Warum Machtspiele? Und was fasziniert Sie daran?
Machtspiele, man sucht ja dann immer nach dem richtigen, auch ein bisschen a catchy word. Das Saisonthema der jetzt zu Ende gehenden Saison ist Monde en Migration, also migrierende Welten, was ja auch sehr aktuell ist leider. Und die Machtspiele, ich finde, man spürt wirklich das geopolitische Pulverfass, auf dem wir jetzt gerade sind. Ich glaube, das war wirklich seit vielen Jahrzehnten nicht so schlimm oder nicht so beunruhigend oder nicht so viele existenziellste Fragen aufwerfen wie jetzt. Und ich denke, dass das in verschiedenster Form zu spannenden Assoziationen führen kann.
Naja, Opernstoffe sind ja meist in Königs- oder Kaiser-, Grafen- oder Fürstenzeiten angesiedelt. Es geht um Liebe und Betrug, klar auch um Macht. Sie wollen das immer in die Moderne ziehen.
Wir versuchen es. Ich denke, gerade Werke wie Don Carlos oder auch die Tudor-Trilogie, die zeigen das wirklich, die führen uns direkt auf die politische Ebene. Und das Politische ist nicht immer so einfach. Da spielt nämlich das Private auch immer rein und das tut es bestimmt auch heute. Weil ich glaube, wenn sich, keine Ahnung, Leute wie Trump und Putin gut verstehen, dann ist es nicht, weil sie denselben Horizont haben, sondern weil sie wahrscheinlich als Typen, wie sie funktionieren, sich irgendwo sympathisch sind oder waren. Das spielt mit und die Opern zeigen das. Ein Stück wie Carlos, die Auseinandersetzung zwischen Posa, Philipp, Carlos, auch bei der Tudor-Trilogie, die ganzen Interessen, was beeinflusst eigentlich auf privater Ebene eine Elisabeth von England so zu sein, wie sie war, die Politik zu machen, die sie gemacht hat. Auf der anderen Seite dann halt eben das Stück, was sich mit den Countries in Development befasste, die Oper zu Kongo heute. Also ich finde, diese Bezüge herzustellen und dann gleichzeitig auch die Mächte ins Visier zu nehmen, über die wir eigentlich keine Kontrolle haben oder die wir auch schon negativ oder positiv beeinflussen können, wie das Klima oder wie die Elemente, wie die Natur. Ja, das ist sicherlich letztlich auch eine spielerische Weise, sich mit diesen Begriffen und diesen Fragen der Macht auseinanderzusetzen.
Sie kommen aus der Schweiz, einem Land, das komplett anders funktioniert als Deutschland, was übrigens die meisten Deutschen nicht wissen, die nie dort gelebt haben. Wovor haben Sie denn jetzt in Berlin Respekt?
Also ich komme ja erst in 3 Jahren nach Berlin. Ich habe also wirklich schön Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und ich nütze das auch aus, wenn ich immer nach Berlin komme, treffe ich viele Leute, auch aus anderen Kulturszenen oder aus anderen Milieus, um mit denen zu reden und zu hören, was hier die Menschen beschäftigt oder was hier wichtig ist. Es ist immer so ein bisschen Wünschelrutenlaufen, um rauszufinden, was denn die Essenz ist. Und natürlich weiß ich oder glaube ich einiges zu wissen über Berlin. Ich habe viele Freunde, die von hier sind oder die hier seit vielen Jahren sind. Und der Respekt ist eigentlich tatsächlich, Berlin ist so eine reiche Stadt im Kulturangebot. Zu fragen, wie kann man da für eine Institution dann wie die Deutsche Oper eine Singularität schaffen? Das ist der Respekt. Das ist was anderes als an den anderen Orten, wo ich bis jetzt gewirkt habe, wo wir eigentlich das einzige Opernhaus immer sind.
In der Berliner Opernstiftung sind die 3 Häuser plus Ballett und Bühnenservice zusammengeschlossen. Die schaut also, wo es Synergien gibt und dass keine Doppelungen vorkommen. Was halten Sie davon?
Ja, da kann ich jetzt gar noch nicht so viel dazu sagen. Die ist, wie sie ist. Und ich denke, man kann sicherlich auch die eine oder andere Frage mal stellen, ob das alles nur so sein muss, wie es immer war. Vielleicht ist das das bestmögliche Modell. Dann muss man auch dabei bleiben. Wenn jemand neu hineinkommt, dann denke ich, ist es die Aufgabe, sicher auch mal die eine oder andere kritische Frage zu stellen. Aber so weit bin ich jetzt noch nicht.
In Flandern haben Sie das Durchschnittsalter des Publikums von 60 auf 48 Jahre gesenkt. Das Berliner Publikum ist ein ganz besonderes, auch in Charlottenburg. Und mir scheint es manchmal seit Götz Friedrich traditionsverhaftet. Ja, die alte Tosca von Barlock läuft seit bald 60 Jahren. Sie kommen in ein durch Dietmar Schwarz gut bestelltes Haus, auch modern. Sie haben in Genf eine doch in der Modernität vielleicht noch schärfere Handschrift gezeigt. Wie wollen Sie das Publikum dann demgemäß verändern?
Ich glaube, seit Götz Friedrich ist ja auch sehr viel passiert in der Deutschen Oper.
Aber das Publikum Publikum ist oft noch so.
Ja, ich glaube, das Publikum, das man so denkt, dass das Publikum eines Opernhauses ist, das gibt es auch immer weniger. Das ist überall im Übrigen so. Wenn man nur für das alteingesessene Opernpublikum, das immer weniger wird, leider oder einfach natürlicherweise, wenn man nur an die denkt, wenn man einen Spielplan macht für ein Opernhaus, dann lebt man sehr gefährlich, weil dann ist es vielleicht plötzlich einmal fertig. Und ich denke, man muss wirklich sehr integrativ denken. Und das denke ich auch in Berlin. Denn dieses Charlottenburger Publikum, von dem Sie sprechen, das gibt es, das belegen die Zahlen, nicht mehr so zahlreich, wie es mal war. Und das hat wahrscheinlich nichts damit zu tun, ob die Direktionen der vergangenen Jahre gut oder nicht gut waren, sondern das hat einfach mit einem natürlichen Veränderungsprozess in der Publikumszusammensetzung zu tun. Und ich denke, da muss man anknüpfen und da muss man neue Substanz aufbauen. Und wird sicher auch schon gemacht. Und das ist eine Arbeit, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch prononciert wichtiger werden wird. Und da setzen viele Gedanken, wie wir in Genf Oper machen, auch an.
In der nächsten Saison wird bei Ihnen in Genf der Schauspieler Christoph Walz inszenieren. Die Künstlerin Marina Abramovic ist engagiert. Sie haben, so scheint es mir, viele bildende Künstler einbezogen.
Haben wir, weil das, finde ich, eine spannende Ebene ist, um auch die Dinge nochmal anders zu denken, anders zu sehen. Auch visuell dann halt wirklich auch zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Und es gibt ja wirklich auch zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin eine enorm große Szene der zeitgenössischen Kunst. Und da können Sie mal rundfragen, wahrscheinlich wird ein Großteil dieser Menschen nicht unbedingt in die Oper gehen regelmäßig. Gleichzeitig ist es ein potenzielles Publikum, was diese Kunstform appressieren könnte. Und das hilft sicher auch als Einstieg. Und es gibt aber gleichzeitig auch den Betrachter und der Interpretationsebene andere Zugänge.
Sie haben in Genf viele neue Formen entwickelt, um Publikum zu binden. Es gab ein Operneis. Sie haben auch Gäste in Ihrer Oper übernachten lassen, die bislang eher selten das Opernhaus betreten haben.
Das hoffe ich. Das ist nicht nur für die gedacht natürlich, aber ich glaube schon, dass diese Opernhäuser zum Teil sehr unnahbare Musentempel sind, wo es auch eine Schwellenangst gibt, wo man sich nicht angesprochen fühlt oder nicht zugehörig fühlt. Die Deutsche Oper Berlin hat es da vielleicht ein bisschen weniger schwierig, weil es ein moderneres Haus ist in seiner Architektur, aber trotzdem. Und diese ganzen Aktivitäten, denke ich, sollten helfen, das Haus auf den Radar von Menschen zu bringen, die sich vielleicht per se fremd fühlen demgegenüber, einen Einstieg zu ermöglichen, ohne jetzt direkt das aufs Ganze gehen zu müssen und auch das Haus wirklich fühlbar zugänglich zu machen. Und ich denke, diese Elemente helfen in einem Profilierungsprozess, der schließt total an bei der Frage, die Sie vorher gestellt haben, um einfach dieses Exklusive und etwas Ausschließliche, was Oper haben kann, dem gegenzuwirken.
Sie sind ein ausgebildeter Sänger. Die Stimme hat aber Ihren eigenen Ansprüchen nicht genügt. Sie haben nie damit Geld verdient. Sie sind promovierter Jurist. Wie hilft Ihnen die Juristerei im Beruf als Intendant?
Das hilft, die logischen Zusammenhänge eines Sachverhalts schnell zu ergreifen und versuchen, es in Tat umzusetzen. Das Jurastudium ist ja was sehr Praktisches, ist was sehr Pragmatisches, was sehr Analytisches. Und ich glaube, dieses Denken hilft auf jeden Fall in einem komplexen Institut wie einem Opernhaus, wo so viele Ebenen gibt, die man dann zusammenbringen muss. Und es gibt ja heute viele Anwälte, die eigentlich auch als Mediator wirken. Und ich glaube, der Intendant ist sehr oft auch ein Mediator.
Kein Opernhaus auf der Welt ist konfliktfrei. Ganz im Gegenteil. Die Gefühle kochen hoch auf der Bühne, im Chor, im Orchester, in der Technik. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie schweizerisch auf Konsens aus, auf Kompromiss?
Also die Qualität der Schweizer ist sicher ein gewisser Pragmatismus. Und Pragmatismus hilft sicher auch in diesen Dingen. Versuchen den Leuten, obwohl Emotion sehr wichtig ist bei uns, vor allem auf der Bühne, nicht unbedingt immer neben der Bühne, also das hilft wirklich halt den Diskurs von der Emotionalität auf das Sachliche zurückzuführen. Und das ist immer ein ganz gutes Rezept und das ist sicher eine Schweizer Tugend.
Da will ich nochmal nachfragen, denn die Führungskompetenz mit der Einbeziehung aller spielt eine große Rolle, mittlerweile auch im künstlerischen Bereich. Wenn es sehr kracht, wie genau gehen Sie vor?
Das kommt immer auf den Kunden an, den man gerade vor sich hat. Ich glaube, es geht vor allem darum, wirklich ein Ansprechpartner zu sein für die Menschen, wo sie auch wissen, dass sie gehört werden und ernst genommen werden und dann mit einem gewissen Respekt, den man mir gegenüber auch haben kann, im Sinne von, wenn ein Künstler zu mir kommt, vertraut er mir ja auch, dass ich das Beste will für ihn. und für das Haus. Und ich denke, da ist echt eine offene und ehrliche und loyale Kommunikation das Wichtigste, denen zuzuhören und dann halt nochmal zu versuchen, auch nochmal daran zu erinnern, dass wir hier in einem Opernhaus ein ganz großer Betrieb sind und dass ganz viele unterschiedliche Interessen zusammenspielen. Und ich glaube, heute gerade in unserer Zeit nach Corona mit dem Thema Work-Life-Balance und alle diese anderen Sachen, die großen egomanischen Eskapaden, die Regisseure oder Dirigenten früher sich erlauben konnten, das geht heute auch schon gesellschaftlich nicht mehr. Das hilft durchaus auch, gewisse Dinge besser im Lot zu behalten. Es verringert manchmal auch direkt die Emotionalität, die auch wichtig ist bei uns natürlich.
Sie sind ein Intendant, der den Regisseuren den Rücken frei hält, den Künstlern den Rücken frei hält, aber Sie inszenieren nicht selber.
Nee, hat mich nie interessiert. Ich habe immer gesagt auf diese Frage, es gibt schon genug schlechte Regisseure, es braucht nicht noch einen. Meine Aufgabe ist es, die tollen Regisseure, die tollen Künstler, denen eine Bühne zu geben, denen eine Plattform zu bereiten, dass sie sich wirklich als große Künstler ausleben können und uns bereichern können. Ich habe das Gefühl, das ist meine größte Qualität.
Drei Opernhäuser, Herr Kahn, buhlen in Berlin ums Publikum. Meinen Sie, dass die drei trotz sehr leerer Kassen bestehen bleiben werden?
Ich hoffe es. Ich denke, das hängt davon ab, ob es auch in Berlin genug Menschen gibt, die sich begeistern für das, was diese Häuser machen. Ich denke, in Berlin gibt es potenziell dieses Publikum durch die Berliner schon, die so zahlreich sind selber und durch die vielen Touristen, die auch in diese Stadt kommen, wegen Kultur. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, dass jedes Haus in seiner Eigenheit und diese Eigenheit, glaube ich, soll sich auch, muss sich auch manifestieren und dass jedes Haus in seiner Eigenheit das Publikum anspricht. Und das ist absolut denkbar und möglich. Wenn man nach New York schaut, eine Stadt mit, was weiß ich, 8 Millionen Einwohnern, gibt es nur noch ein Opernhaus. Ich hoffe doch sehr und bin da auch zuversichtlich, dass das in Berlin nicht passiert.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.